Dieser Podcast wird unterstützt von Allianz. Herzlich willkommen bei Edition Zukunft, der Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Jakob Hallinger. Wer mehr Geld hat, konsumiert meistens auch mehr, baut sich ein großes Haus, kauft sich 2 oder 3 Autos und fliegt öfter auf Urlaub oder zu Meetings um die Welt. Wer noch mehr Geld hat, nutzt vielleicht stattdessen den Privatjet oder die Yacht. Es sind vor allem die Reichen, die dem Klima schaden und deshalb auch mehr zu dessen Schutz beitragen sollten. Das schreibt Till Kellerhoff, deutscher Staatswissenschaftler und Programmdirektor der gemeinnützigen Organisation Club of Rome, in seinem neuen Buch Tax the Rich. Während die Allgemeinheit immer mehr mit den Folgen des Klimawandels zu kämpfen habe, wachsen bei den Reichsten der Welt nicht nur die Vermögen, sondern auch die Emissionen. Aber wie könnte eine Reichensteuer aussehen, die auch dem Klima hilft? Darüber spricht Kellerhoff heute mit uns im Podcast. Herr Kellerhoff, vielen Dank, dass Sie heute hier zu uns ins Studio nach Wien gekommen sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Kellerhoff, Sie haben vor kurzem ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Tax the Rich, wo Sie auch darüber schreiben, welche Rolle Reiche für den Klimawandel spielen. Inwiefern hängen Reichtum und CO2-Emissionen jetzt konkret miteinander zusammen?
Ich glaube, es ist wichtig, dass wir bei der Debatte um den Klimawandel und die Transformation unserer Wirtschaft darauf hinweisen, dass es nicht stimmt, dass jeder im gleichen Boot sitzt und alle Menschen gleich viel zum Klimawandel beitragen. Ja, wir haben natürlich durch andere Konsumentscheidungen von Menschen mit mehr Geld die Situation, dass diese Menschen einen wesentlich höheren CO2-Fußabdruck haben. Mit mehr Geld kann man mehr reisen, kann sich größere Häuser kaufen, kann in andere Sachen investieren. Und so sehen wir, dass global die reichsten 10% für 50% der Emissionen verantwortlich sind und die reichsten 1% alleine für 17% der Emissionen. Und das Interessante ist, das kann man über alle Regionen der Welt eigentlich feststellen, dass die unteren 50% Einkommensbezieher sehr, sehr wenig zum Klimawandel beitragen, während es vor allem an der Spitze diesen Überkonsum gibt, der den wesentlichen Faktoren auslöst. Und noch eine Zahl, die vielleicht interessant ist, in den USA, die reichsten 10% emittieren über 120 Mal mehr Emissionen als die unteren 50% in der afrikanischen Bevölkerung. Und ich glaube, dass diese Verteilungsdimension und die Verantwortlichkeit wichtig ist, mit einzubeziehen, wenn wir jetzt darüber reden, wer soll die Kosten der Transformation tragen.
Sie haben schon den Begriff Überkonsum verwendet. Geht es dabei wirklich immer um den Konsum? Also wenn wir von Reichtum und CO2-Emissionen sprechen, viele haben ja in der Vergangenheit auch über die Investitionen zum Beispiel gesprochen. Welche Rolle spielen die im Vergleich zum Konsum?
Genau, diese Daten, auf die ich mich beziehe, die auf der Studien von Ökonomen rund um Piketty beruhen, aber Oxfam hat auch Studien dazu, die beziehen auch Investitionen mit ein. Das heißt, es geht natürlich einerseits um Konsumentscheidungen, wo man auch die Relationen ein bisschen klar kriegen muss und sagen muss, dass natürlich ein paar Privatjet-Flüge sehr, sehr, sehr viel mehr Emissionen auslösen als Alltagsverhalten von Normalbürgerinnen und Bürgern, die dann sagen, wir benutzen jetzt eine Bambuszahnbürste, um den Klimawandel zu stoppen. So ist das schwierig und wird nicht funktionieren. Aber natürlich auch die Investitionen sind damit einbezogen in diese Liste. Und da ist natürlich klar, dass ohnehin nur ein geringer Anteil der Menschen über substanzielles Vermögen verfügt und dementsprechend auch in braune Industrien investieren kann, die dann klimaschädliche Wirkungen entfalten.
Sie schreiben auch, dass und haben Sie jetzt auch gesagt, dass es eben ein großes Ungleichgewicht, eine große Ungleichheit gibt zwischen den Menschen, die eben wenig konsumieren, vergleichsweise wenig CO2-Emissionen haben und denen, die viel CO2-Emissionen haben und vergleichsweise reich sind und dass diese Ungleichheit zu sozialen Kipppunkten führen kann. Zu welchen genau?
Wir haben in den letzten Jahren ja sehr viel über die ökologischen Kipppunkte im Klimasystem geredet, wo wir gesehen haben, dass wenn man gewisse planetare Grenzen übertritt, es sein kann, dass unumkehrbare Wendungen eintreten und das komplette Klima destabilisiert wird. Und ich glaube, was wir momentan sehen, ist, dass es nicht nur die ökologischen Kipppunkte gibt, sondern auch soziale Kipppunkte, wo irgendwas in der Gesellschaft außer Fugen gerät. Und ich glaube, wir beobachten das gerade an ganz, ganz vielen Stellen, dass populistische Bewegungen ganz, ganz stark zunehmen. In Deutschland haben wir mit der AfD eine in weiten Teilen rechtsextreme Partei, die in den letzten Jahren sehr, sehr viele Stimmen dazugewonnen hat. Und ich glaube, ganz, ganz viel von dem hängt mit einem Gefühl der Ungewissheit der Zukunft gegenüber und der Ungerechtigkeit unseres Wirtschaftssystems zusammen. In Deutschland beispielsweise sagen über 60% der Menschen, dass sie das ökonomische System als nicht gerecht empfinden. überproportional die Wählerinnen und Wähler von der AfD. Und wir sehen, dass das Gefühl von Ungerechtigkeit ein Nährboden für Populismus ist, ein Nährboden für diese sozialen Kipppunkte hin zu Populismus und Dysfunktionalitäten der Gesellschaft. Und dass wir sehr aufpassen müssen, dass die Transformation, die uns bevorsteht in den nächsten Jahren, die wird disruptiv sein. Und wir müssen sehr aufpassen, dass die nicht dazu führt, dieses Klima der Ungerechtigkeit und den aufsteigenden Populismus noch zu befördern, weil Leute das Gefühl haben, Kosten tragen zu müssen, die sie selber eigentlich nicht verursacht haben.
Sie sagen und fordern, dass Reiche mehr zum Klimaschutz und auch zu sozialer Gerechtigkeit beitragen müssten mit ihren Geldern. Wirft man da nicht alle in einen Topf? Also man hört ja auch immer wieder von Vermögenden, sei es jetzt zum Beispiel Bill Gates, die auch sehr viel für den Klimaschutz tun, also zum Beispiel in viele Unternehmen investieren, die klimafreundliche Technologien fördern. Müsste man da nicht unterscheiden, um welche Reichen es geht?
Ja, ganz grundsätzlich ist es wichtig zu sagen, dass es uns überhaupt nicht um individuelle Schuldzuweisungen geht, sondern um ein systemisches Problem. Wir haben ein System etabliert, was Reichtum auf eine gewisse Art und Weise verteilt und Individuen verhalten sich innerhalb dieses Systems regelkonform. Und dementsprechend geht es uns um Stellschrauben innerhalb dieses Systems und nicht um individuelle Schuldzuweisungen. Darüber hinaus ist es natürlich so, dass Menschen sehr unterschiedlich mit ihrem Geld umgehen. Wir haben das Beispiel von Marlene Engelhorn in Österreich, die das Vorwort geschrieben hat zu dem Buch, die sagt, es geht nicht darum, dass wir entscheiden als Reiche, wohin das Geld fließt, sondern es geht darum, dass die Gesellschaft demokratische Kontrolle darüber hat, was mit diesem, was sie Überreichtum nennt, geschieht. Und dementsprechend ist es super, dass es philanthropische Aktionen gibt und Menschen, die sich für gewisse Verbesserungen der Welt einsetzen. Aber letztendlich ist die Aufgabe, die uns bevorsteht, die Wirtschaft hin zu Klimatransformation umzustellen, so groß, dass wir Staaten und demokratische Gesellschaften brauchen, die dieses leisten. Und uns geht es in den Büchlein darum zu sagen, dass reiche Menschen einen Beitrag dazu leisten können, diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe dann zu leisten und nicht auf individuelles Wohltätertum zu vertrauen.
Sie haben schon gesagt, es geht um demokratische Kontrolle. Sie schreiben ja in dem Buch von reichen Steuern, von unterschiedlichen Möglichkeiten, wie sich das umsetzen ließe. Wie könnte das konkret ausschauen? Was beinhaltet so eine reichen Steuer? Wie könnte das funktionieren in der Praxis?
Ich glaube, sowohl in Österreich als auch Deutschland ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass es einmal einen Unterschied gibt zwischen Einkommen und Vermögen. Ja, wir haben in vielen Ländern eine relativ hohe Steuer auf Einkommen, das heißt die Steuer, die wir auf unser Lohn, den wir jeden Monat bekommen, bezahlen, aber bisweilen eine sehr, sehr, sehr niedrige Steuer auf Vermögen. In Deutschland beispielsweise gibt es eine Erbschaftssteuer, die sehr, sehr löchrig ist. In Österreich, weiß ich, gibt es da Debatten drüber. Und das ist, glaube ich, ein Ansatzpunkt, der realistisch umsetzbar ist und wo ich auch eine größere politische Mehrheit eigentlich dahinter sehen sollte. Erbschaftssteuer bedeutet ja im Prinzip, das Geld dort zu entnehmen, wo keine direkte Leistung erbracht wurde für Arbeit. Im Prinzip ist Erben ja die Definition von leistungslosem Einkommen. Man hat nichts dafür getan, dieses Geld zu erhalten. Und viele Menschen denken bei der Erbschaftssteuer dann immer so ein bisschen an Omas Schmuckkartusche oder das kleine Elternhaus in Graz. Und uns ist wichtig festzustellen, dass es darum nicht geht. Man kann sehr hohe Freibeträge machen, beispielsweise von 1 Million Euro, und danach aber eine progressive Besteuerung einführen, weil wir momentan in Deutschland die Situation haben, dass Erbschaftssteuer vor allem für die Mittelschicht und obere Mittelschicht relevant ist, aber aufgrund ganz, ganz vieler Ausnahmen für Betriebsvermögen, für Schonungen, sehr reiche Menschen sehr, sehr wenig Erbschaftssteuern bezahlen. Wir hatten den abstrusen Fall letztes Jahr, dass der Chef des Springer-Konzerns, Herr Döpfner, wohl auf seine Schenkung von Friede Springer von 1 Milliarde Euro wohl keine Steuern gezahlt hat, aufgrund verschiedener Ausnahmen. Das ist absurd und ich glaube, das ist ein erster Ansatzpunkt, bei dieser Erbschaftssteuer anzusetzen. Darüber hinaus gibt es andere Möglichkeiten wie eine Vermögenssteuer. Interessantes Beispiel aus der Geschichte. In Deutschland hatten wir im Jahr 1952 eine sogenannte Vermögensabgabe, wo die Menschen, die im Krieg weitestgehend verschont blieben, bis zu 50% ihres Vermögens abgeben müssten über eine Zeit von 30 Jahren, um auch denjenigen zur Verfügung gestellt werden zu können, die viel verloren haben. Und das eindeutige Ziel damals war es, die gesellschaftliche Kohärenz aufrechtzuerhalten, ein Gefühl von Fairness zu etablieren und sicherzustellen, dass sich Menschen nicht ausgestoßen fühlen. Und gerade in dieser Zeit, wo wir eine Polykrise erleben, das Aufeinandertreffen von Klimakrise, den Auswirkungen einer globalen Pandemie, geopolitischen Spannungen, Kriegen, ist es, glaube ich, an der Zeit, auch wieder über so eine Art Lastenausgleich, wie es damals geschehen ist, zu diskutieren. letzter Punkt in Bezug auf Vermögensbesteuerung. Wir sehen gerade viel Fortschritt auf internationaler Ebene für eine international koordinierte Vermögensbesteuerung von Milliardenvermögen, vorangebracht durch den brasilianischen Finanzminister momentan, wo sich viele Länder gerade dahinter stellen und beträchtliche Einnahmen erzielt werden können.
Auf das möchte ich gleich noch konkreter eingehen. Viele kritisieren ja, dass gerade wenn es jetzt um Erbschaftssteuer oder Vermögenssteuern geht, die Leistungsbereitschaft der Menschen untergraben wird. Also dass sich viele Menschen sozusagen über ihr Leben mit starken, großen Leistungen dieses Vermögen erarbeiten und durch solche Steuern dann diese Leistungsbereitschaft dann verhindert wird.
Schön wäre es, wenn man wirklich in unseren Gesellschaften momentan durch Leistung und durch den American Dream dieses Vermögen aufbauen könnte. Das ist aber nicht der Fall. Die Menschen sind vor allem, extremer Reichtum entsteht vor allem durch Erbe. In Deutschland sind es 60% der Vermögen, die vererbt werden. Das heißt, man hat im Prinzip eine Reproduktion dieses Vermögens innerhalb bestimmter Familien, ohne dass man von außen wirklich da reinkommt. Und deswegen würde ich sagen, ja, das Argument Leistung muss sich lohnen und Chancengleichheit muss gewährleistet werden, finde ich ein sehr, sehr gutes Argument, auch aus einer liberalen Perspektive heraus. Aber ich glaube, dass diese sehr geringe Besteuerung eher das Gegenteil bewirkt, nämlich eine Art gewisse Rentierklasse zu erschaffen von Menschen, die sich aufgrund ihrer Erbschaft eben nicht anstrengen müssen, nichts leisten müssen, wenn sie nicht wollen. Und das ist genau das Gegenteil von der Leistungsgesellschaft, die wir eigentlich haben wollen.
Ein weiterer Kritikpunkt ist ja, dass Vermögensteuern zu einem großen bürokratischen Aufwand und dadurch eben wieder zu großen Mehrkosten führen würden, die ja vielleicht gar nicht im Verhältnis stehen zu dem, was solche Steuern dann einbringen würden. Was sagen Sie zu solchen Argumenten?
In Bezug auf die Vermögensbesteuerung ist es natürlich so, dass man erstmal schauen muss, wer hat wie viel, und das ist nicht so einfach. Ja, man muss als erstes muss man Gebäude bewerten, die Immobilienbesitze. Man müsste auch schauen, wie man noch einen Van Gogh an der Wand hängen hat. Ich glaube, das sind aber Möglichkeiten. Die administrative Hürde wird da manchmal ein bisschen übertrieben. Erstens könnte man Maßnahmen machen, bevor es ein sogenanntes Vermögensregister gibt, dass man eine Vermögensbesteuerung aufgrund von Selbsteinschätzungen gemeinsam mit Steueranwälten vornimmt, die stichprobenartig überprüft werden, und wenn das reale Ergebnis stark abweicht, sind Strafen fällig. Während man an einer Art Vermögensregister baut, um zu schauen, wie viel Vermögen existieren eigentlich. Es ist ja eine relativ absurde Situation, dass wir momentan überhaupt nicht genau wissen, wer wie viel Vermögen hat. Ja, in Deutschland wurde die Vermögenssteuer 1997 ausgesetzt und seitdem basieren die Daten zur Vermögensverteilung auf Schätzungen, auf Haushaltsbefragungen und auf Listen vom Manager-Magazin, wo sich Journalisten versuchen, damit zu beschäftigen, wer hat jetzt wie viel. Und vergangenes Jahr ist eine Studie rausgekommen, die gesagt hat, oh, wahrscheinlich ist das Vermögen von Milliardären nicht 900 Milliarden insgesamt, wie gedacht, sondern auf einmal 1400 Milliarden. Das heißt, man sieht diese Diskrepanz da, und deswegen gibt es interessanterweise ja sogar Leute, die eine Vermögensbesteuerung von 0% fordern, einfach um zu sagen, wir wollen wissen als Gesellschaft, wer wie viel Vermögen hat. Das heißt, ich glaube, diese administrativen Hürden sind stemmbar, zumal auf der globalen Ebene bei Milliardären, was diese Forderungen jetzt der G20 und übrigens auch Internationaler Währungsfonds und Weltbank, die sich langsam dahinter stellen, ist viel von diesem Geld in Aktien und Unternehmengewinnen ist, die relativ transparent nachzuvollziehen sind. Das heißt, ich glaube, die administrative Hürde der Erfassung ist nicht ein wesentliches Problem. Und es gibt inzwischen relativ viele Studien, die schauen, wie viel Gelder könnte man denn dadurch erzielen. Und die angesprochene globale Mindeststeuer für Milliardäre, was nur 3000 Menschen auf der Welt betreffen würde, könnte bis zu 250 Milliarden Euro erzielen. Und ähnliche Daten gibt es von Oxfam für eine koordinierte Vermögensteuer innerhalb der Europäischen Union.
Mit Herrn Kellerhoff spreche ich gleich noch darüber, wie sinnvoll es ist, Vermögenssteuern auf nationaler Ebene einzuführen, wie sehr eine CO2-Besteuerung schon jetzt die Reichen trifft und welche Rolle die Idee einer Grunddividende spielt. Davor machen wir aber eine kurze Pause und sind dann gleich wieder zurück.
Bereit für Ich schaff das. Ein gutes Gefühl in allen Lebenslagen. Mit der privaten Gesundheitsversicherung der Allianz. Bereit fürs Leben. Allianz.
Auch in Österreich wird ja seit einigen Monaten über die Vermögenssteuer diskutiert, auch in der Politik. Wie viel würde das denn überhaupt bringen, sowas in einem Land umzusetzen? Also würden Vermögende nicht sowieso schauen, ihr Geld dann sofort ins Ausland zu verfrachten, in sozusagen sichere Häfen, wo das Geld dann nicht angetastet wird von solchen Steuern?
Das ist eine Gefahr und das ist bisweilen haben wir das auch gesehen. Ja, Norwegen hat vor 1-2 Jahren die Vermögensteuer erhöht, woraufhin tatsächlich einige Milliardäre in die Schweiz gegangen sind. Da wurde entgegengewirkt mit einer sogenannten Wegzugssteuer. Das heißt, dass man gesagt hat, Kapital kann auch begrenzt werden am Auszug aus dem Land. Das heißt, es gibt Gegenmaßnahmen, aber ich würde auch sagen, bei der Vermögensbesteuerung ist internationale Koordinierung wichtig, um eben dieses scheue Kapital daran zu hindern, einfach in andere Länder zu fliehen. Aber ich glaube nicht, dass das ein gutes Argument ist, zu sagen, man versucht es gar nicht oder man führt es gar nicht ein auf der Ebene der Nationalstaaten. Denn man muss ja sagen, selbst wenn einige Leute das Land verlassen mit gewissem Kapital, ist das sicherlich nicht das Ende der österreichischen Wirtschaft.
Wir hatten auch vor kurzem einen Bericht zu dem Thema, und zwar eine Studie vom industrienahen Institut Eco Austria. Darin hieß es eben, dass eine Vermögensteuer zu einem großen Jobverlust in Österreich führen würde. Also die Rede war da, glaube ich, von 20.000 Jobs, die verloren gehen würden. Und eine Argumentation ist eben, dass solche Steuern Unternehmen auch hindern würden zu investieren, also eigentlich für die Wirtschaft hinderlich wären.
Ja, das sind Argumente, die immer wieder vorgebracht werden. Auch in Deutschland wäre das dann der Verband der Familienunternehmen mit der romantischen Bezeichnung für Unternehmen, die auch oft Millionen und Milliarden Gewinne haben. Aber das Argument ist empirisch nicht nachweisbar. Wir haben gesehen, dass es in den letzten Jahren, Jahrzehnten eine massive Vermögenskonzentration an der Spitze gibt, aber nicht damit einhergehende mehr Innovation, mehr Lohnwachstum, mehr Produktivität, bessere Produkte, sondern eher in den letzten Jahren sowas gesehen, wie das Unternehmen mit dem Mehrwert, mit mehr Geld, was sie haben, Gewinnrücklagen bilden oder massive Anstiege von Aktienrückkäufen, was letztendlich überhaupt keine Investitionen in die Realwirtschaft sind, sondern vor allem Shareholder Value erhöhen. Das heißt, ich glaube, das ist ein bisschen ein Schreckgespenst, was da an die Wand gemalt wird, weil bei einer richtigen Ausgestaltung von Vermögensbesteuerungen sehr, sehr gut sichergestellt werden kann, dass Investitionen in Unternehmen leistbar sind, aber eben gewisse Gewinne darüber hinaus abgeschöpft werden können und dadurch der Gemeinschaft wieder zur Verfügung gestellt werden können. Zumal ja auch gesagt werden muss, in unserem Vorschlag geht es ja darum, mit dieser Besteuerung auch eine gewisse Transformation der Wirtschaft zu finanzieren. Das Geld verschwindet ja nicht, sondern wird eben in Unternehmen gesteckt, die sich der klimaneutralen Transformation unserer Wirtschaft widmen, wo ja auch wieder Arbeitsplätze entstehen und wo ja auch eine Art Produktivität für die Produkte und Dienstleistungen und Waren, die wir brauchen, um das Überleben der Menschheit sicherzustellen geht. Das heißt, letztendlich kann diese Vermögensbesteuerung auch dazu beitragen, eine Verschiebung von Arbeit und Kapital hin von den Sektoren, die wir runterfahren wollen, wie die fossile Industrie, hin zu den Sektoren, die wir brauchen, wie Erneuerbare, aufzubauen.
Sie haben schon gesagt, also das Geld sollte dann in solche Sektoren fließen. Sie sprechen auch davon, dass das Geld der Vermögenden für den Klimaschutz eingesetzt werden soll. Also das heißt, das Geld sollte quasi zweckgebunden sein für Klimaschutzmaßnahmen, was durch diese Steuern zum Beispiel generiert wird. Wäre das eine Idee, eben mit solchen Geldern dann umzugehen? Und was würde das sozusagen für diese Ungleichheit bedeuten, von der Sie anfangs gesprochen haben?
Ja, ich glaube, dass der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat neulich in Bezug auf die geopolitische Lage den Begriff Zeitenwende eingeführt. Und ich glaube, dass wir aber nicht nur geopolitisch vor einer Zeitenwende stehen, sondern auch ökologisch. Ja, der Klimawandel wird in seiner Dramatik immer eigentlich unterschätzt. Neue Daten sind immer schlimmer, als Klimawissenschaftlerinnen und Klimawissenschaftler sich das gedacht haben. Und wir wissen, dass wir eine sehr, sehr schnelle Transformation der Wirtschaft brauchen, die massive Kosten verursacht. Global gehen wir davon aus, dass es ungefähr 2-4% des Bruttoinlandsprodukts jährlich wären, um die Wirtschaft dahingehend umzustellen, dass genügend Solarpaneele gebaut werden können, Wasserstoffanlagen aufgebaut werden können, Windkraftanlagen, Stromnetze und so weiter. Für Deutschland gehen wir von 2% des Bruttoinlandsprodukts aus, was 70 Milliarden Euro ungefähr an mehr Investitionen wären, wovon viel von staatlicher Seite kommen muss. Und jetzt, ja, es kommt dann sehr auf die genaue Ausgestaltung dieser Steuer an. Ich würde sagen, wir haben momentan Investitionsbedarf in ganz verschiedene Dinge, von der Klimatransformation, aber auch hin zu maroden Brücken, maroden Straßen, maroden Schulen und all den Dingen, wo wir momentan die Auswirkungen einer gewissen neoliberalen Agenda sehen, die staatliches Handeln eher minimiert hat. Und wir aber da momentan sehen, ganz viel funktioniert einfach nicht mehr, so wie es Leute gewohnt sind. Das typischste Beispiel ist wahrscheinlich die Deutsche Bahn, was ja inzwischen auch ein Running Gag ist. Das heißt, diese Mehreinnahmen sind notwendig, vor allem für die Klimatransformation, aber auch für andere Zwecke. Und die genaue Ausgestaltung ist dann eine Detailfrage. In Deutschland beispielsweise gehört Erbschaftssteuer und Vermögenssteuer, geht momentan, sind das Ländereinnahmen. Das heißt, man müsste ohnehin schauen, wie das auf Bundesebene dann aussieht. Aber ich glaube, wenn die Bereitschaft, die politische Bereitschaft da ist, diesen Stellschraube zu nutzen und Geld auf dieser Seite einnehmen zu wollen, dann findet man dafür auch eine Lösung.
Gleichzeitig stecken Staaten momentan ja schon sehr viel Geld in klimaschädliche Subventionen, wie Umweltschützerinnen und Umweltschützer immer kritisieren. Wäre da nicht schon genug Geld vorhanden, die man stattdessen eben in klimafreundliche Technologien und Möglichkeiten stecken könnte?
Auf jeden Fall. Die Zahlen sind enorm und ich glaube, es gibt einige klimaschädliche Subventionen, die tatsächlich einfach sofort abgeschafft gehören, wie beispielsweise Befreiung von Flugkerosin oder Dienstwagenprivileg oder solche Dinge. Man muss aber auch schauen, dass es gewisse Subventionen gibt, die, wenn die einfach jetzt sofort abgeschafft werden, auch zu sozialen Schieflagen führen können. Das heißt, wenn beispielsweise Kraftstoffe in Ländern des globalen Südens subventioniert werden, um Landwirtschaft zu betreiben, sollte man vielleicht aufpassen, dass das nicht sofort abgeschafft wird. Aber auch innerhalb von reichen Ländern muss man sehr schauen, dass nicht letztendlich die Bevölkerung auf dem Land, die auf ihr Auto angewiesen ist, weil wir es in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht hingekriegt haben, eine anständige Infrastruktur aufzubauen, diejenigen sind, die als erstes davon betroffen sind, weil dann führt das wieder zu einer unangenehmen Situation in der Gesellschaft und Polarisierung, weil Leute das Gefühl haben, darunter zu leiden. Das heißt, ich würde sagen, ja, viele klimaschädliche Subventionen sollten abgeschafft werden. Das könnte einiges an Geldern zur Verfügung stellen. Aber bei all diesen Fragen, sowohl bei der Abschaffung von Subventionen als auch bei den wirtschaftspolitischen Fragen der Transformation, muss die soziale Frage und die verteilungspolitische Frage stärker ins Zentrum rücken, als es momentan der Fall ist.
Es gibt in Österreich ja auch schon seit einiger Zeit einen CO2-Preis. Darunter fallen ja auch reichere Menschen, die vielleicht auch mehr konsumieren, die mehr Geld für gewisse klimaschädliche Aktivitäten ausgeben, müssten ja im Endeffekt dann auch mehr sozusagen diesen CO2-Preis zahlen. Hat das nicht schon die benötigte ausgleichende Wirkung?
Ja, Bepreisung ist, glaube ich, ein wichtiges Instrument, aber auch hier ist die soziale Frage sehr, sehr wichtig zu betrachten. Natürlich ist es so, dass mit mehr Konsumausgaben man auch höhere CO2-Preise zahlt und dadurch insgesamt eine höhere Belastung hat. Wir aber oft sehen, dass prozentual viele Menschen, die ein geringes Einkommen haben und einen hohen Anteil ihres Einkommens für Dinge wie Nahrungsmittel oder Verkehr ausgeben, diejenigen sind, die es am meisten spüren. Ja, also ich glaube, dass CO2-Preise wichtig sind, weil es quasi diese Internalisierung von Externalitäten bedeutet, also die Einbeziehung von Umweltzerstörung in die Preismechanismen des Marktes. Wir aber aufpassen müssen, dass nicht gewisse Menschen sich freikaufen können davon. Ja, also manchen Menschen ist es einfach egal, ob das Benzin jetzt 2 Euro oder 6 Euro kostet und das auch zu sozialen Schieflagen führen kann. Und dementsprechend Mechanismen wie die Auszahlung, also Klimageld, oder dann gibt es ja in verschiedenen Ländern Möglichkeiten, wichtig sind, würde ich sagen, dass es wieder proportional verteilt wird. Obwohl da auch wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass es eine recht große Heterogenität innerhalb der verschiedenen Einkommensgruppen gibt. Das heißt, auch arme Leute, die auf dem Land wohnen, aber ein sehr großes Haus mit einer Gasheizung haben, sind prozentual natürlich sehr, sehr stark belastet. Und das heißt, ich glaube, dass dieser Preismechanismus wichtig ist, wir aber an Subventionen und gezielten Förderungen für die ökonomisch Schwächeren in der Gesellschaft trotzdem nicht drumherum kommen werden, was ja auch an Zahlen verdeutlicht werden kann. Um einen CO2-Preis zu haben, der wirklich so wirksam ist, wie wir das wollen, müsste er wahrscheinlich 6 bis 8 Mal so hoch sein wie momentan. Und ehrlicherweise sehe ich dann schon in Deutschland an Tankstellen irgendwelche Politiker mit Selfies, die sagen, mit uns geht der Preis nicht weiter in die Höhe, und dann Klimaschutz als eine Art Polarisierungsthema innerhalb von Gesellschaften genutzt wird. Und ich glaube, man muss sehr, sehr aufpassen, dass das nicht passiert, dass diese verteilungspolitische Komponente von Anfang an einbezogen wird und deswegen Bepreisung nicht als einzig wirksame Maßnahme zu nutzen. Und dass es andere Möglichkeiten gibt, sehen wir ja beispielsweise in den USA momentan.
Es gab ja auch die Idee von Forschenden in der Vergangenheit, eine CO2-Steuer dann speziell auf Luxusgüter, auf Luxuskonsum beispielsweise zu erheben. Was halten Sie von solchen Ideen?
Ich glaube, das ist sehr sinnvoll. Man muss dann natürlich definieren, was genau ist Luxuskonsum und wie differenziert kann man ein Steuersystem ausgestalten, dass es trotzdem noch fair bleibt. Also ich glaube, die Debatte ist wichtig und dem sollte man sich öffnen. Aber man muss schon schauen, dass die Dimension, mit der wir es momentan zu tun haben, dass wir bis 2045 klimaneutral sein wollen, so eine Größe hat und so eine große Dimension bedeutet, dass wir an großen staatlichen Maßnahmen wie Subventionen nicht vorbeikommen werden und diese Luxusbesteuerung, glaube ich, ein Aspekt sein kann, aber wir auch wieder mehr über staatliches Handeln, staatliche Subventionen reden müssen.
Sie schreiben relativ am Ende von Ihrem Buch auch von einer Idee der sogenannten Grunddividende, und zwar in Alaska, wo es diesen Alaska Permanent Fund gibt. Um was geht es da genau und wie vielversprechend ist diese Idee?
Alaska Permanent Fund ist ein interessantes Konzept, weil es letztendlich darum geht zu sagen, es gibt irgendwas zwischen privaten Nutzen und öffentlichen Nutzen, nämlich die sogenannten Global Commons, die Gemeingüter, die allen Menschen auf der Erde gehören. Das sind Wälder, die Meere, die Atmosphäre. Und was beim Alaska Permanent Fund passiert ist, ist, dass gesagt wird, die Unternehmen, die sich an diesen Gemeingütern der Erde bedienen, das heißt, die auf fossile Energie setzen, die Wälder abroden und so weiter, zahlen Geld ein in einen sogenannten Citizen Fund, in einen Bürgerfonds. Und aus diesem Bürgerfonds wird das Geld wieder gleichmäßig an alle Menschen innerhalb dieses Landes verteilt. Und die Idee ist zu sagen, auf einer moralischen Ebene, die Gemeinschaft und die Erde gehört uns allen, deswegen sollten auch alle davon profitieren. Und auf einer gesellschaftlichen Funktionalitätsebene zu sagen, dass wir eine Transformation sehen werden, wo es Gewinner und Verlierer gibt. Ja, es wird nicht verteilungsneutral stattfinden. Es werden Menschen ihren Job verlieren und es werden andere Jobs entstehen, aber es wird disruptiv werden. Und die Idee einer sogenannten Grunddividende ist zu sagen, man federt das ein bisschen ab, aber eben nicht als Ersatz für Sozialpolitik, wie es teilweise bei Silicon Valley-Vorschlägen fürs Grundeinkommen genutzt wird, sondern als zusätzliches Element, das Menschen aus dem Verbrauch der globalen Gemeingüter generell etwas zurückgibt, auch um eine gewisse Gerechtigkeitsfrage ins Zentrum zu stellen.
Herr Kellerkopf, wir kommen schon bald zum Ende unseres Podcasts, leider. Zum Abschluss würde mich noch interessieren, wie realistisch ist diese Transformation, von der Sie vorher gesprochen haben, Ihrer Meinung nach? Wie realistisch ist es, dass diese auch gelingt?
Wir sehen viel Bewegung in der Welt, aber ehrlicherweise in beide Richtungen. Wir sehen, dass China massiv in Solarpaneele investiert und das ausbaut. Wir sehen, dass es Positivbeispiele gibt, wie in Norwegen, wo inzwischen 70% der Zulassung von Autos E-Autos sind, aufgrund von Subventionen. Wir sehen mit dem Inflation Reduction Act in den USA massive Investitionen in die förderlichen Bereiche, die wir wollen. Und wir sehen auch in europäischen Ländern, dass Maßnahmen getroffen werden. Wir sind aber momentan nicht auf dem Pfad, die Klimaneutralität zu erreichen, wie das in den Zielen vorgenommen wurde. Wir sehen, dass wir das Paris-Ziel, die Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, beziehungsweise unter 2, aber möglichst 1,5 momentan schon reißen. Und wir sehen, dass die Anstrengungen enorm sein müssen. Und ich glaube, es kann nur gelingen, wenn die Maßnahmen, die wir treffen, auf soziale Akzeptanz stoßen. Ja, die Veränderung von Klimawandel ist nicht eine technische Frage vor allem, sondern ist vor allem eine Frage der sozialen Akzeptanz. Und deswegen glaube ich, bin ich optimistisch, wenn diese sozialen Maßnahmen mit einbezogen werden können. Aber ich gleichzeitig sehe, dass es auf der Welt viele Gegenbewegungen gibt. Wir nicht wissen, wer im November im Weißen Haus sitzt. Wir in Deutschland eine Zunahme der sozialen Spaltung und extremen Politik haben oder Verrückte in Argentinien Präsidenten werden. Deswegen gibt es, glaube ich, gerade zwei Wege. Ich aber glaube, dass wenn man mit einem positiven Narrativ in die Zukunft geht und sagt, es geht nicht nur darum, die Apokalypse abzuwehren, sondern es geht letztendlich darum, ein faireres, gleicheres Leben für Menschen im Land zu schaffen, was dann auch noch innerhalb der planetaren Grenzen des Planeten stattfinden kann, auch wieder eine positive Zukunftsvision gemalt werden kann, die Menschen mitnimmt und die Transformation nicht als sich was abbrechen und als Kosten sieht, sondern als den Aufbruch in eine neue Zukunft.
Abseits von Subventionen und staatlichen Eingriffen, glauben Sie, dass Klimaschutzmaßnahmen sowieso nicht immer profitabler, immer rentabler wären aus wirtschaftlicher Sicht für Unternehmen?
Wir sehen, das ist ein wichtiges Argument und ein wichtiger Punkt, dass man sehen muss, dass die Kosten des Nichthandelns natürlich wesentlich höher sind als die Kosten des Handelns. Wir haben eine Studie vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung vor kurzem veröffentlicht gesehen, die sagt, dass die Kosten des Nichthandelns 6-mal höher sind als die Kosten des Handelns. Das heißt, diese enormen Summen, über die wir gerade reden, sind natürlich Kosten, aber wir sollten sie vielleicht nicht als Kosten framen, sondern mehr als Investitionen in unsere Zukunft, weil sie damit größere Kosten, die auftreten werden, verhindern und eindämmen können.
Herr Kellerhoff, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Für weitere Anregungen und Feedback schreibt uns doch gerne ein Mail an zukunft@derstandard.at. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das über ein Abo tun. Infos dazu findet ihr auf abo.derstandard.at. Nächste Woche gibt es dann wieder eine Folge Edition Zukunft Klimafragen. Ich hoffe, dass ihr auch dann wieder dabei seid. Ich bin Jakob Pallinger. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bereit für Ich schaff das. Ein gutes Gefühl in allen Lebenslagen. Mit der privaten Gesundheitsversicherung der Allianz. Bereit fürs Leben. Allianz.
Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema.
Also fast jedem. True Crime. Thema des Tages.
Lohnt sich das?
Inside Austria.
Serienreif.
Besser Leben.
Rätsel der Wissenschaft.
Edition Zukunft.
Und.
Aber nicht jeder hat die Zeit, das alles zu hören.
Und manchmal möchte man sich einfach nur ein paar Minuten beschallen lassen.
Ich bin Scholt Wilhelm.
Und ich bin Margit Ehrenhöfer.
Ab sofort bringen wir auch Highlights unserer Podcasts.
Für zwischendurch, wenn mal weniger Zeit ist.
Diese kurzen Ausschnitte nennen wir Shorts.
So wie eine kurze Hose.
Oder eine kurze Geschichte.
Okay.
Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.